Wir haben uns heute Morgen mit der Wahrheit beschäftigt, versucht zu definieren, was sie auszeichnet im Verhältnis zur Nicht-Wahrheit oder was wir dann daraus geschlossen haben, dass es nur eine Wahrheit geben kann, ist alles andere Täuschung. Ob es jemandem gefällt oder nicht, ist so. Und wir haben auch angeschaut, dass es wichtig ist, der Wahrheit selbst treu zu sein und dass die Wahrheit selbst aber uns immer wieder auch dazu auffordert, das zu tun, ohne dass sie dafür etwas unternimmt. Also das heißt, der natürliche Effekt von in der Wahrheit gegründet zu sein, verankert zu sein, ist natürlich, dass man nach ihr süchtig wird und sich immer wieder natürlich an das erinnert, was die beste Sucht ist, also die, die aus der Sucht eigentlich herausführt. Das ist ja, was die Sucht nach der Wahrheit ist, aus jeder Abhängigkeit herauszukommen. Das Gute an der Wahrheit ist, dass sie sich immer treu ist. Das ist eine der Eigenschaften, die sie nun mal hat und die im krassen Gegensatz zur Art und Weise sind, wie die Täuschung sich äußert. Die Täuschung ist sich immer untreu. Das heißt, sie verlässt immer ihren gegenwärtigen Standpunkt und nimmt dann irgendeinen x-beliebigen nächsten, der ansteht, an. Also willst du dich auf etwas verlassen können, dann tu das auf das, auf das Verlass ist und verlass es auf das, was immer zur Verfügung ist. Das ist, was wir ja auch in unserer Kindheit als ein Defizit empfinden, dass wir oft diese Verletzung haben, dass niemand für uns da ist. Das heilt sich durch die Anwesenheit unserer wahren Identität, sofern wir sie denn nutzen und uns auf sie beziehen und dann sehen, wie sehr nährend das ist, also so nährend, wie das eigentlich ein Mensch nicht sein kann, der ja auch oft dann für sich da sein muss oder will, während jemand anders will, dass derjenige dann für ihn da ist. Also das ist natürlich ein Verlangen, was wir haben, was nicht erfüllbar ist. Von daher könnten wir sagen, allein aus diesem Defizit heraus gerät man in die Not, dass man sich angewöhnt, dass man immer etwas von jemand anderem bekommen muss und jemand anders für uns etwas leisten muss, was er gar nicht leisten kann. Das führt natürlich zu Frustration und wie gesagt, die Heilung besteht darin, sich dem zu öffnen und von dem alles zu verlangen, auf das Verlass ist. Bei dieser Qualität gegenüber kannst du alles verlangen, weil die ja nicht reagiert darauf, im Sinne von sie ist sauer oder sagt, nein, also für dich bin ich jetzt heute nicht da, weil ich muss jetzt für mich da sein. Das ist ja das Geniale von einer unpersönlichen Qualität von Wahrheit, dass die das einfach uneingeschränkt ist, aus ihrer Natur heraus immer mit sich selbst identisch zu sein und nicht sich verändern zu können, mit anderen Worten. Ja, und jeder erfährt ja dann für sich, was die Qualität von Wahrheit mit ihm macht, sofern diese Öffnung in sie stattfindet. Und bevor man das nicht probiert hat, kann man eigentlich nicht davon sprechen, dass man lebt. Das ist eigentlich eher ein Ignoranz, in Ignoranz verharren oder verweilen, unbewusst einfach vor sich hin zu vegetieren und im Grunde genommen nicht wach zu sein. Also eine Qualität, die wir noch nicht erwähnt haben, bezüglich der Wahrheit, ist, dass sie dich wach macht. Also sie macht dich präsent und anwesend und in der Täuschung zu Hause zu sein, heißt eigentlich zu schlafen. Und daher sprechen wir auch davon, wie wertvoll es ist und dass es notwendig ist, wirklich aufzuwachen. Die Menschheit schläft, auch wenn sie glaubt, dass sie wach ist. Nur weil sie jetzt nicht gerade im Schlaf ist, heißt es nicht, dass sie nicht schläft. Also sich selbst nicht zu kennen, heißt im Grunde genommen zu schlafen. Also ist es wichtig aufzuwachen und dafür dient uns die Wahrheit. Einfach weil sie ja so lebendig ist und wenn das Interesse an ihr groß genug ist, dann hat man nichts anderes vor, als sich ihr zu öffnen oder in ihr zu ruhen und im Genuss der Wahrheit zu sein. Inwieweit du dann dein Leben für die Wahrheit riskierst, steht dann auf einem anderen Blatt. Das hatten wir dann auch thematisch. Inwieweit geht man und riskiert alles, nur um die Wahrheit zu vertreten? Und vertritt man dann relative Wahrheiten oder absolute Wahrheiten, was auch immer? Wird sich sowieso erweisen. Also da passiert das, was ansteht. Und es hilft nicht viel, sich darüber Gedanken zu machen. Ja, ungefähr so. Könnte die Basis für unseren Nachmittag aussehen. Schauen wir mal, ob es da noch was zu handeln gibt oder ob sich eine andere Thematik aufdrängt. Ja, was nicht vergessen werden sollte, ist natürlich, dass, wenn wir von der Wahrheit sprechen und wie wichtig es ist, dass die Aufmerksamkeit da ruht, wir nicht von einer Qualität sprechen, die von uns in irgendeiner Weise geteilt ist oder die wir erlangen müssen, sondern dass Wahrheit das ist, von dem wir eigentlich sprechen, als das, was wir sind. Also du bist Wahrheit. Ja, bevor du geboren bist, bist du das schon. Das heißt, wir müssen dazu sagen, wenn du der Ansicht bist, du hast Wahrheit erlangt, dann ist es nicht die Wahrheit. Denn das, was man erlangen kann, kann nicht schon sein. Also ist es schon da, kann man es nicht erlangen. Also kannst du die Wahrheit nur sein. Und das ist auch dann der Fall, automatisch der Fall, wenn du nicht versuchst, sie zu erlangen. Und das scheint ein Widerspruch zu sein, weil wir uns im Defizit befinden bezüglich der Wahrheit und immer denken, dass wir sie endlich doch erlangen sollten. Und es muss ja auch eine Initiative dafür geben, die für die Wahrheit geht. Aber natürlich mit dem richtigen Verständnis, dass es nur darum geht, eine Wahrheit zu bestätigen und nicht dahin zu kommen, endlich die Wahrheit zu sein. Und das ist ja schon so. Also, wenn wir die Illusion abstreifen, ist die Realität unübersehbar. Das ist das ganze Spiel. Natürlich ist man nach dem Mittagessen wahrscheinlich prinzipiell von der Wahrheit überfordert. Also könnte man jetzt daraus schließen, für die Wahrheit braucht man einen leeren Magen.
Ist auch nichts.
Ist auch nichts.
Ist auch nichts, ne?
Ja, wenn dieser direkt ist.
Ich habe tatsächlich in letzter Zeit den Eindruck, oder in den letzten Wochen oder Monaten, dass ich sehr viel im Satsang schlafe, egal ob mit vollem oder leerem Magen, immer wieder wegnicke. Und ich muss da doch nochmal hinschauen.
Ja, es hilft schon wach zu sein, weil in der Wahrheit oder in der Verwirklichung davon geht es ja um Wahrheit. Und Verwirklichung selbst passiert im Schlaf nie. Wichtig zu wissen. Es hat was mit wirklich bewusster Anwesenheit zu tun. Dann könnten wir jetzt natürlich daraus schließen, dass der Wunsch in dir nach Erwachen nicht existiert.
Sagen wir so, da ist etwas, was weglöst. Aber nicht generell. Nicht da.
Nicht generell, okay. Sondern nur, wenn es drauf ankommt, oder?
Nee, es ist tatsächlich immer wieder so ein Hin- und Her-Schalten und dann plötzlich kommt eine Wachheit. Sondergleich und ich wieder da. Und dann ja, ist wieder das Weglösen.
Ja, wir können uns damit beruhigen, dass es passiert und du es nicht machst.
Ja, es ist trotzdem nicht so beruhigend. Vielleicht muss man jetzt dem Universum ein bisschen nachhelfen, dass es mal ein bisschen wacher da ist.
Naja. Ist natürlich prinzipiell die richtige Einstellung. Also das nicht von sich zu verlangen. Denn das ist ja nicht möglich, das von sich zu verlangen. Also es ist möglich prinzipiell, es kann passieren, aber hilft nichts. Wir können lediglich die Tendenzen sehen. Ja. Ja, es könnte an der Qualität liegen, die wir schon oft bei dir im Blick hatten, nämlich Überforderung deinerseits und dann nimmt sich das System in Momenten, wo es nicht um Leistung geht, sondern um einfach Dasein, diese Ruhe, diesen Ausgleich. Daran könnte es liegen. Vielleicht ist auch die Wahrheit ein bisschen blasser geworden.
Ich dachte, insgesamt ist mein Leben mir schon viel ruhiger geworden. Aber ich bin schon noch sehr aktiv, ja.
Ja, irgendwann, wenn das nachts während des Schlafs nicht balanciert wird, wird es dann eben im Satsang balanciert. Weil, ich meine, da kommst du ja tief und von da aus ist es zum Schlaf nicht weit.
Also ist es tatsächlich so, weil das manchmal auch mein Eindruck war, ich bin auch wunderschön in eine Tiefe, in eine Stille reingezogen, genieße das und im nächsten Moment flog weg. Also das ist nah beieinander tatsächlich, oder?
Ja, natürlich.
Okay.
Wir schlafen ja zu der Persönlichkeit, das ist Wahrheit. Aber wenn es dann zum Schlaf wird, verstehst du, dann ist nicht mehr die Wahrheit.
Ja.
Ja, ich meine, was ist der Tiefschlaf? Anderes als ein erwünschtes Stadium von Meditation, in dem eben möglichst nichts stattfindet. Und wenn dein System sich daran orientiert, so wie die meisten persönlichen Systeme, sich an irgendwas festzuhalten und es taucht dann nichts mehr auf irgendwann, dann entspannt es sich und driftet weg. Vor allem, wenn es da noch was zu verarbeiten gibt. Also wenn möglicherweise sich gerade bei dir viel erlöst und du noch aktiv bist, wenn das zusammenkommt, ist dein System überfordert und dann nennt sich einfach ein Auszeit. Mhm. Ist dann einfach weg. Oder wir müssen annehmen, dass das dich langweilt, also Satsang dich langweilt, das Interesse nachgelassen hat und das jetzt der Anfang vom Ende ist.
Da schmunzle ich nur drüber. Pendant ist tatsächlich, dass ich ja auch große Schlafschwierigkeiten habe, Einschlafschwierigkeiten. Dass ich also bestimmt 3-4 Mal die Woche 2-4 Stunden brauche, bis ich einschlafe.
Okay. Deutet auf eine äußerst unbesondere Lebensweise hin. Also dir selbst gegenüber. Überforderung. Mhm. Und vielleicht bist du nicht losgelöst von den Geschichten deiner Klienten. Das ist es auch immer so, dass da Systeme aufeinandertreffen und das freie schwingende System muss das dann wie das andere auch, aber auch durcharbeiten. Und wenn das dann zu viel ist, zu viel Input hintereinander, schwierig dann zu bearbeiten. Weil besonders wenn es deine Themen sind und die Klienten bringen uns immer unsere Themen. Andere ziehst du ja gar nicht an.
Ich habe es ja jetzt schon mehr verteilt auf die ganze Woche. Aber es ist trotzdem nur 2 Tage mit je 5 Stunden, die merke ich nochmal besonders, ja.
Ja. Ja, und dann müsstest du eine Balance dazu schaffen. Runterkommen danach und erlauben, dass das, was an Ruhe in dir aufgetaucht ist, sich auflösen kann.
Ja, das versuche ich sowohl mittels Bewegung, entweder Spaziergang oder so, aber ich ja viel im See jetzt, was mir sehr gut tut, und natürlich auch Meditation. Aber manchmal bin ich auch so unruhig, dass ich dann abends lieber Satsang höre, transkribiere oder. Ja. Aber das ist natürlich auch wieder ein Stück Aufregung.
Und jeden Tag schwimmen gehen ist auch ein Stück Aufregung. Und im Prinzip von und nicht vielleicht dem gefolgt, was dein System dir sagt, sondern was der Verstand sagt. Das tut mir gut, ich gehe jeden Tag schwimmen.
Dein Körper tut es wirklich gut, ist entspannt dann.
Tja. Ja, es gilt, wach zu sein für das, was sich durch dich ausdrückt, welche Folgen es dann mit sich bringt. Also wirklich zu schauen, wie es dir geht. Hm. Und dann irgendwann eine Schlussfolgerung zu ziehen, was dir wirklich dient und was nicht. Vielleicht muss nicht 5-mal in der Woche schwimmen sein. Oder 6-mal oder 7-mal. Und der Fokus darauf, das immer dauernd alles hinzukriegen, dass das auch stattfindet. Beispielsweise. Mhm. Oder dasselbe gilt für Spazierengehen. Gestresst Spazierengehen. Weil ich muss das machen und der Körper braucht das und vielleicht ist dir gar nicht danach und bist du der Körper. Mhm. Also sonst könntest du dir jeden Tag eine Massage gönnen. Das ist auch gut für den Körper. Der findet das wahrscheinlich auch ganz gut, für Entspannung.
Schön.
Aber wo bleibst du dann damit? Also ich für mich, wenn ich einmal schwimmen gehe, merke ich das, dass das durchs System dann durchgeht und allein dieser Temperaturunterschied, das Abkühlen davon, selbst wenn das Schwimmen gut ist und gut tut und angenehm ist, trotzdem ist das eine starke Energie. Mhm. Schau, wie es dir damit geht. Dann liegst du lange gerne in der Sonne. Das ist auch etwas, was man, wo man anfängt, bematscht zu werden. Also einfach mehr Bewusstsein in allem schauen. Du bist ja hier unter Beobachtung, lebst halt hier nebendran. Das ist kein Problem. Alles wird aufgedeckt.
Der Meister steht am Fenster.
Ja, gut.
Schauen, also Dinge, die man aus Prinzip macht und ein Prinzip ans andere reiht, ist auch nicht etwas, was einem gut tut. Mhm. dann jeden Tag Eis essen kommt noch dazu. Das muss auch alles sein. Ja, ich meine, das deutet darauf hin, dass so viele Zwänge sind, das machst du vielleicht nicht jeden Tag, aber es sind so ein paar Dinge, die einfach sein müssen, und das sind Zwänge, und Zwänge tun uns nicht gut, die müssen wir irgendwie wieder ausbalancieren.
Mhm. Ja. Ja, das ist schon ein Hinweis.
Mehrere Tage in der Woche, mehrere Stunden nicht schlafen oder unruhig liegen, ist nicht gut.
Also schneller wie eine Stunde einschlafen geht fast gar nicht.
Oh. Okay. Und vor dem Schlafen gehen setzt du dich nochmal hin? Oder nicht?
Das ist unterschiedlich. Manchmal sitze ich vorher und dann tue ich noch Satsang hören, transkribieren, oder manchmal tue ich das erst und dann nochmal mich hinsetzen.
Hm. Ja, es ist besser, dich zu sammeln und dem zu sein, was in dir auftaucht, bevor du schläfst. Mhm. Und was du machen kannst als Methode, ist natürlich, dass du den Tag durchgehst, wie der für dich ablief. Und zwar von dem Moment aus, bevor du dich hinlegst zum Schlafen. Also von da aus rückwirkend. Nicht morgens anfangen, sondern abends anfangen. Mhm. Und zurückgehen. Und dir die Stationen betrachten und schauen, was es energetisch mit dir macht. Sodass das dann in dir auftauchen kann und du es dann durch das Daseinlassen davon erledigen kannst. Dass das einfach runtergefahren wird, was zu hoch gefahren war.
Ja.
Man kann nicht schlafen, wenn man den Tag nicht verarbeitet hat. Oder natürlich auch sein Leben, sein ganzes Leben nicht verarbeitet hat. Irgendwann schläft man ja gar nicht mehr.
Ich sitze zwischendrin immer, schon auch immer mal einfach nur da und lasse an Gedanken durchziehen, was bearbeitet werden will. Und
ja, das ist in jedem Fall gut.
Mhm. Aber es ist ja gleichzeitig, ist es ja dann auch da sitzen im Denken. Aber es muss was sein. Und zum Verarbeiten anscheinend.
Da sein oder denken?
Naja, ich sitze da, ich zum Beispiel die Stille draußen und bin aber dann doch größtenteils am Verarbeiten. Von Therapien zum Beispiel, ja, alles Mögliche.
Ja, du musst dem einfach mehr Raum geben, wenn das so viel Raum in dir einnimmt, also dich das so tangiert. Andererseits können wir natürlich auch sagen, wenn deine Themen alle geklärt sind, ist es dann automatisch der Fall, dass dich das nicht mehr lange beschäftigen wird. Denn verarbeiten wirst du vieles im Hinblick darauf, dass du abgleichst, was es mit dir zu tun hat oder wie du damit umgehen musst und so weiter. So dass immer diese Referenz von sich selbst zu dem, was passiert, diese Hauptrolle spielt. Und das geht ja nur so lange, wie deine Themen nicht erledigt sind. Wenn die erledigt sind, ist das nicht mehr der Fall. Dann musst du nur noch die Energie, die da war, die muss dann aus dem System kommen. Hm. Aber nicht mehr die Thematik.
Und Möglichkeit, dass die Energie aus dem System kommt, sind ja Bewegung, Meditation oder eben das gedankliche Verarbeiten.
Gedankliches Verarbeiten hat damit gar nichts zu tun, sondern es wird mit dem Bewusstsein präsent zu sein und die Energie tanzen zu lassen. Und wenn dann Informationen auftauchen, tauchen sie auf, aber es sollten dich nicht wirklich interessieren. Ich glaube aber, dass sie sich zu sehr interessieren. Mit Durchdenken löst man ja auch keine Themen.
Also ich mache das ja jetzt nicht bewusst und extra, sondern das taucht halt auf.
Ja, ja, aber dann wirst du dich wahrscheinlich darin wiederfinden und als diejenige, die ein Interesse hat an dem, was da auftaucht.
Ja, das schon.
Aber dann kannst du ja nicht gehen. Das heißt, eigentlich müsstest du das Prinzip der Meditation anwenden, dass dich nicht kümmert, was da auftaucht. Was es auch immer ist. In dem Moment, wo dich kümmert, was da auftaucht, ist die Kümmerin da, die wir in der Meditation nicht brauchen können. Weshalb ja Meditation stattfindet. Findet nur dann statt, wenn da jemand ist, der meditiert. Und auch nicht die Idee hat, wenn ich meditiere, jetzt muss oder darf kein Denken da sein, dann bist du schon verloren.
Natürlich ist meine Meditation auch dann schon viel auch überschattet von,
ja, vermutlich auch,
Gedanken verlieren.
Ja. Und dann ist die Frage, ob das die richtige Methode ist, die du nutzt. Wenn du dich dann darin verlieren kannst, ist es vielleicht eine aktivere, besser mit dem Ich zu sein. Anstatt einfach nur da zu sein. Weil wenn das dazu führt, dass du dich in Gedanken verlierst, hast du da nicht viel gewonnen.
Also ich mache dann schon das, was, oder auch das, zu wem kommt der Gedanke? Zu mir? Wer bin ich?
Aber so wie du es eben beschildert hast, sah das nicht danach aus. Also wird alle halbe Stunde mal der eine Gedanke erforscht werden. Zu wem er kommt und wohin er geht. Weil sonst könntest du dich ja so nicht in Gedanken verlieren. Wenn du jeden einzelnen dir anschaust, würdest du mir jetzt sagen, ich schaue mir jeden einzelnen Gedanken auf.
Nee.
So, und nach 10 Minuten ist dann so eine tiefe Stille, dass die ganze Tierwelt um mein Haus herum in tiefen Schlaf verfällt. Am nächsten Morgen die Tiger und die Schlangen da liegen immer noch total im Bliss, weil die Stille so stark ist.
Nee.
Das nicht.
Die Katze liegt zwar, zum Teil kommt sie zu mir, liegt da gemütlich.
Aber die ist von vielen Denken erschöpft.
Die Besten sind irgendwie auch ganz freundlich. Sag ich nur, nee, ist meins. Und dann geht sie wieder weg. Dürfen erst mal gucken.
Ja, wie gesagt, dann macht es vielleicht Sinn, in Zeiten, wo du wirklich so mental beschäftigt bist, diesen keine Gedanken mehr zu geben. Also indem du dann wirklich dich fragst, wer bin ich, dann bleibst du bei dem Ich und bei dem Ich-Gefühl oder Gedanken, je nachdem. Und das war's, das ist es dann.
Ach ja, klingt so schön.
Auch das geht nicht.
Keine Chance. Hm.
Wow.
Genau genommen ist es eigentlich jetzt dieselbe grauenvolle Bestandsaufnahme wie schon seit 10 Jahren, könnte man sagen. Aber irgendwie, ich bin nicht mehr so frustriert, das könnte man mal sagen.
Okay, also könnten wir dann doch aus dem Scherbenhaufen noch etwas China Porzellan herausfinden als Scherbe, wo draufsteht. Ist nicht mehr so schlimm, dass es Scherben gibt. Aber ich bin eine Scherbe. Okay. Ja, ein nüchternes Fazit.
Danke. Nimm jetzt mal als Humor.
Ja. Ja, ist gut. Also das ist ja schon ein Fortschritt, das zu sehen und nicht darüber verzweifelt zu sein, auch dass wir es jetzt so einfärben. Also das war ja sonst früher auch anders. Da hast du dich dann sofort als falsch und Versager und so weiter empfunden. Und um den Fortschritt geht's.
Genau, das meine ich.
Das ist der zentrale Fortschritt. Der Unbeflecktheit, also dich da aufzuhalten als das, was sich von dem, was auftaucht und Altes ist oder Bedrohliches ist, Unangenehmes ist, einfach nicht tangieren zu lassen. Das macht ja den Unterschied aus. Das ist, was Freiheit ist. Okay. Da kann ich mit leben, selbst wenn du nicht mehr schlafen kannst.
Das ist gut, ja. Das ist gut. Ich kann damit auch leben. Natürlich noch gibt es das aber erstmal, ja, es ist zwar katastrophal, aber mir geht's gut. Ich kann drüber lachen.
Ja. Das ist gut, weil wir sind eine Katastrophe und man kommt am besten damit klar, wenn man darüber lachen kann. Und ja, wenn es möglich ist, also in deinem System so angelegt, dann wird ja unser Gespräch auch die Richtung andeuten, in die dein System sich orientiert. Schauen wir. Ja. Es ist einfach so, wenn, egal durch welche Initiative, wenn dieser Impuls da ist, immer wieder sich auf etwas zu besinnen, in dem Fall ist es ich, um es aufzulösen, dann hat es seine Wirkung. Es geht nicht anders, es hat seine Wirkung. Es ist dann einfach nur, wenn es die Wirkung noch nicht hat, nicht oft genug praktiziert.
Ja. Muss das Universum noch ein bisschen Gas geben.
Ja. Und es hat ja alles drauf.
Gut.
Es hat alles drauf. Also es hat die aussichtslosesten Existenzen schon verwirklicht.
Okay. Dann kannst du das hier auch noch hinkriegen.
Ja.
Dann tropflos.
Ja. Es ist einfach wie eine Karte an den Weihnachtsmann. Gut. Haben wir noch irgendwas, was uns jetzt wieder aufbauen kann?
Ich fand es jetzt nicht so aufbauend.
Gut.
Es ist, wie es ist. Ja. Aber trotzdem bin ich, wäre mein Gefühl, das aus dem Video rauszunehmen, mir doch lieber.
Uns alle rauszunehmen.
Nee, jetzt mein Gespräch. Sonst bin ich da noch mehr gehemmt, falls es mal doch irgendein Patient gibt, das zu schauen und so weiter.
Oh, das wird nicht passieren. Aber, as you like. Denn die Basierte liebt es, was zu tun und zu haben. Mhm. Vor allem, wenn es mit der Wahrheit zu tun hat.
Ja, es war jetzt ja schon sehr persönlich.
Ja, da müssen wir eigentlich alle Videos zurücknehmen.
Guck mal.
Ja, kannst du nur beurteilen. Ja, ja. Was hast du auf dem Herzen?
Einiges. Nee, aber zum Thema Überforderung, was mir da ständig kommt, ist, dass du mal in Bezug zur Sadhana gesagt hast, es braucht ja wirklich diese fokussierte, konzentrierte Energie. Am besten nonstop.
Ja, für den, der das braucht, weil es sonst nicht anders geht.
Ja, so anders kann man ja die Ich-Struktur nicht auflösen.
Doch, wenn du schon an dem Punkt bist, dass du nicht mehr so viel aufzulösen hast, dann ruhst du nur in dir. Also ist das, geht es für ein bestimmtes Stadium?
Ja. So, und wir hatten das Thema ja auch oft im Satsang, dass das ja den meisten, die mit der Frage, wer bin ich, ja, sich fokussieren, so geht, dass es eigentlich kaum möglich ist, das über längere Zeit aufrechtzuerhalten. Und ich erinnere mich, dass selbst David Bodman mal zu Nisargadatta gegangen ist. Er hat das erzählt, wie er sich dann bei ihm beklagt hat, also genau dasselbe Problem geschildert hat. Und er meinte, ich habe alles gelesen, ich weiß alles so rein theoretisch. Also ich meine, wenn er es nicht weiß, wer dann, was die Lehre betrifft. Und er meinte, er schafft es nicht mal eine Sekunde oder mehrere Sekunden und hat aber da keine Antwort bekommen. Und meine Frage ist...
jetzt soll ich die Antwort auch zu dem David geben und du sagst ihm dann weiter.
Nee, aber also...
die Antwort kann ich dir geben, ist ganz simpel.
Also du hast auch mal gesagt, das Einzige, was das Bewusstsein zum Anhalten bringt, ist sozusagen Auswegslosigkeit. Und auf der anderen Seite muss aber der brennende Wunsch da sein. Also, ja, was muss denn jetzt passieren insgesamt?
Der brennende Wunsch, der zergeht oder wird zu Asche in der Auswegslosigkeit. Davor muss er brennen, bis fast nichts mehr geht.
Okay, also,
wenn er sich fast am Erlöschen ist, dann kommt das. Dann kommt die Verzweiflung, dass mit diesem Brennen nichts zu erreichen ist. Weil man mit dem Brennen und der Aktivität ja auch nichts erreicht. Das ist ganz wichtig zu wissen. Das, was man damit erreicht, ist, dass das Brennen aufhört. So ist sozusagen das Brennen die Salbe für sich selbst. Und dann taucht auf, letzten Endes, nach allen Bemühungen, ist es mit Bemühungen nicht hinzubekommen.
Und in dem Moment, wo man das wirklich realisiert, wird das zwangsläufig als
freiend erlebt? Die Frage nach Garantien.
Nein, keine Garantie, aber ist das dann für jeden eine Erleichterung, eine Befreiung? Oder kann
nein,
man erstmal.
Nein, das ist eine totale Verzweiflung. Das ist doch, das ist das, was dann auftaucht, die totale Verzweiflung, dass es damit nicht geht, mit dem, worin man alles investiert hat. Also so, und wie lange die geht, weiß ich nicht, es kann ganz schnell gehen. Es kann eine Weile gehen auch.
Würdest du sagen, das gilt für jeden,
nein,
der sich je befreit hat?
Nein. Aber das ist der Umgang mit eben dieser starken Drang nach Freiheit. Also wenn man dafür alles gibt und die ganze Zeit, ist ja noch ganz viel da, was am Brennstoff zur Verfügung steht. Und der muss erstmal in dem Begehren oder in dem Versuch, frei zu sein, Ausdruck finden, verbrannt werden. So, und je mehr davon da war, desto größer ist ja auch die Verzweiflung, das hinbekommen zu wollen. Oder die Sehnsucht und die dann daraus folgende Verzweiflung, wenn es dann nicht klappt. Und ja, wenn dann der Brennstoff aus ist, ist es so, dass dann einfach keine Möglichkeit mehr ist, danach zu streben. Die ist weg, weil die ist ja durch die Energie bedingt, die da ist, die als Sehnsucht da ist. Und das ist anders, als wenn da nicht so viel Brennstoff zur Verfügung steht. Und dann kann es einen sanften Übergang geben. Und dann muss noch nicht mal die Verzweiflung da sein, sondern dann ist einfach es ausgelaufen und plötzlich taucht diese Öffnung, diese Freiheit auf. Aber wie das jetzt im Einzelnen ganz genau nachvollziehbar ist, das kann niemand wissen, aber das ist so das Grundprinzip. Und es gibt ja Lehrer, die das lehren, dass nur weil es bei ihnen so war, dass da die absolute Verzweiflung war, dass sie sagen, jeder muss dadurch das teilen, jeder muss das erfahren für sich selbst und so weiter. Was man erfahren muss, und das kann man ja schon im Vorfeld davon tun, von dem Moment, in dem dann passiert, dass Freiheit gesehen wird, dass man die Illusion, die man hat, dass die sich zeigen und die schon durchlitten werden. Weißt du? Also wenn manche Menschen ist es so, die haben einen starken Drang nach Freiheit, aber die schaffen es nicht in der Zwischenzeit wirklich viel aufzulösen. Ja, wenn dann die Energie davon verbrannt ist, dann zeigen die sich. Mhm. Und dann zeigt sich auch die Verzweiflung, was da alles im Weg ist. Ne? So, wenn du das aber in der Öffnung über die Zeit hinweg in dir selber anschaust, was die Illusionen sind, die du hattest, und dass die nach und nach geschaut werden und dann wegfallen, dann ist es kein Drama, was dann anschließend passiert als Übergang in das, was du wirklich bist. So, und wenn das so ist, dann gehörst du mehr zu der Kategorie derer, die sich nicht durch extremes Streben auszeichnen, sondern durch das ständige Ruhen in sich selbst. Und das ist ja auch, was durch das Streben möglichst erlangt werden sollte, dass in dieser Orientierung hin zu dem, was du bist, oder in das, was du bist, einfach dann immer wieder dieses Ruhen in dir selbst passiert und dass diese Phasen davon möglichst lang sind, solange es eben geht. Und das ist dann ein Indiz dafür, dass das eine Öffnung ist in die Freiheit. Und was diese Frage angeht, ich kann es nicht, ich weiß alles, was uns ja sowieso nicht hilft, was wir alles wissen, hilft letzten Endes nicht, außer es hat was mit Bewusstheit zu tun und darauf folgende Erkenntnis. Also es hat sich umgesetzt. Hier ist natürlich das Bewusstsein einfach ein Unruhefaktor, ist ein Unruheherd, das ständig darum bemüht ist, irgendwo Halt zu suchen und ihn auch dummerweise zu finden in dieser Welt, in der ja diese Vielfalt so dominant ist. Und ich weiß, dass das so ist, habe ich ja selbst auch erforscht, dass man nur wenige Sekunden maximal, also eine kurze Sekunde schafft man schon. Aber wenn man ganz krass ist, kann man sogar sagen, dass es noch nicht mal geschafft wird, eine Sekunde, weil das würde ja bedeuten, du bist wirklich angekommen. Also wirklich präsent sein, hast du wirklich angekommen. Aber relativ fokussiert auf etwas kann man nur für einen ganz kurzen Zeitpunkt und dann muss es so angelegt sein, dass dann dieses Wiederfokussieren passiert. Also dann immer wieder der Absturz passiert, aber durch die immer wieder praktizierte Öffnung in das, es dann doch ein Momentum gibt, das immer wieder eine Öffnung ist und dann wieder das Wegdriften und wieder Öffnung, Wegdriften, Öffnung, Wegdriften. So geht es einfach. Also mit anderen Worten, die Antwort wäre gewesen von Nisargadatta, so ist es. Also geht es jedem. Das ist nicht machbar. So.
Klingt irgendwie schon auch frustrierend.
Aber es ist die Wahrheit.
Also nicht mal ein paar Sekunden, aber für die Freiheit braucht es quasi ja. 24/7. Also
ja.
Sind ja ziemlich bittere Aussichten.
Deswegen sagt man nicht ohne Grund, dass ein Leben eigentlich für die Freiheit nicht ausreicht. Das ist schon ein Unternehmen, ein Unterfangen, was ja alles fordert und wo man nicht wissen kann, wie es ausgeht. Wir wollen ja bei der Wahrheit bleiben. Du willst ja gerne, dass dir jemand sagt, so wird es sein und du wirst in jedem Fall und so weiter. Klar, will man das gerne hören. Aber das ist ja nicht wirklich, das ist nicht machbar.
Ja, ich finde einfach diese Fakten irgendwie so auch erschreckend.
Ja, aber wenn du dir ständig was vormachst und du würdest dann ohne die Kenntnis der Fakten von dir das verlangen und dich dann als ständig unfähig betrachten, also minderwertig und nicht geeignet für die Freiheit, das ist noch viel schlimmer. Und so kannst du ja sehen, dass bei dir in jedem Fall immer diese Zuwendung oder Hinwendung sehr häufig geschieht. Also kannst du ja für dich schon mal reklamieren, anders als du es jetzt gesagt hast. Okay, ich sehe ja in mir, das wird immer stärker und immer mehr und das Interesse lässt nicht nach, sondern es bleibt oder es wird sogar mehr. Also du bist da in einer guten Position, oder? Aber es ist trotzdem okay. Grund genug, sich noch zu beschweren.
Ja, trotzdem in keiner Position, wo ich es halt wirklich so lange aufrechterhalten kann, dass es mich irgendwie zufriedenstellt.
Ja, wenn du das kannst, bist du schon angekommen, das ist nun mal so. Also von dir zu verlangen, schon angekommen zu sein, bevor er angekommen sein ist. Wie viel Sinn macht das? Also wir können jetzt dokumentieren, der Stress, in dem man ist, wenn man sich als falsch ansieht oder als minderwertig, nicht geeignet, der geht dann auch in der Spiritualität weiter, indem man dann versucht, das so hinzukriegen, wie es nicht geht, um sich dann damit zu bestätigen, dass man nicht okay ist. Das brauchen wir ja nicht. Macht nicht Sinn. Sondern in dieser Öffnung, in das, was du bist, zu bleiben oder sie wertzuschätzen. Und in dieser Wertschätzung, je mehr dein System es insgesamt wertschätzt, umso mehr wird das, ja, das wählen. Weil persönlicher Ausdruck bedeutet ja, dass es für das geht, was ihm am meisten zu bieten hat. Und wenn das die Wahrheit ist, die dir am meisten zu bieten hat, wird dein System dafür gehen. Also gib ihm doch die Chance, dass es das macht. Das muss es ja machen, weil wir haben ja gesehen, das ist ja keine andere Wahrheit als die, die wir heute Morgen schon gesehen haben und am Mittag auch. Da ist niemand da, der diese Dinge tut. Also der für die Freiheit geht oder der unfrei wäre. So, also wem ist das dann überlassen? Letzten Endes dem Gesamtereignis Universum. Und dann in Resonanz zu dir und zu dem, was in dir angelegt ist. Also es ist nicht deine Sache. Deine Sache ist die, dich zu entspannen, zu sehen, was da vor dir für Monstrum tanzt, das sich ständig fertig macht. Und dir damit eine gute Zeit zu machen. Du bist das Gewahrsein in dir, in dieser Form. Mit allem anderen, was darin auftaucht, hast du nichts zu tun.
Prinzip ist eigentlich super easy.
Ja.
Also so wie du es schilderst, immer wieder.
Das ist ja auch eine Wahrheit und es findet, das ist eine Wahrheit, die eigentlich erleichternd sein sollte. Auch wenn du es als Bürde empfindest.
Beides.
Weil du musst dich nicht um die Gefangenschaft kümmern und musst dich auch nicht um die Freiheit kümmern. Wie viel Kummer kann da noch sein?
Ja, aber wenn das wirklich gelingt, dann ist doch schon Freiheit, oder?
Ja, aber meine
Würde ist, sagen wir mal, wirklich.
Du wirst ein 100 Meter Lauf ohne Training nicht gewinnen.
Nee, das ist klar.
Mit ein bisschen Training vielleicht gleich. So, also es gilt auch in dir einfach zu betrachten, dass da ein starkes Verlangen nach Freiheit ist. Und gleichzeitig die Unsicherheit, die Ungewissheit, ob sich das wirklich erfüllt. Und das ist, was Sehnsucht ist. Das betrifft jeden. Jeder hat damit zu tun. Sehnsucht ist groß und die Ungewissheit auch.
Ja, also stimmt, aber.
Aber.
Ja, irgendwas gestehe ich mir dann noch nicht zu.
Geht dich das was an?
Nein. Als Gewahrsein, nein.
Ja.
Als die Form, ja.
Ja, ist immer noch die Idee, dass jemand, der was machen muss. Oder können muss. Es ist einfach auch wichtig, das zu sehen, weißt du? Weil die Fakten zu sehen oder die Wahrheit so zu sehen, wie sie ist, ist das Einzige, was uns hilft.
Also in dem Fall meinst du jetzt die Nichtmachbarkeit?
Ja. alles andere auch.
Ich mache da keine Sehnsucht, Frust, Angst.
Ja.
Und nichts davon tankiert das, was man wirklich ist.
Ja, das ist so. Das ist Proben für den Ernstfall.
Ich weiß gerade nicht, ob ich lachen oder heulen soll.
Sicher heulen vor Freude.
Ja, darin liegt irgendwie schon ein immense Entlastung.
Ja.
Das fällt in die, ja, diese ganze Mühe fällt ab.
Ja. Kannst du damit zurechtkommen, dass da die Idee ist, ich sollte dieses oder jenes hinbekommen und du kriegst es nicht hin? Das jeden Tag, gerade aus der Position von ich fühle mich gefangen und will endlich das nicht mehr sein. Und ich kriege es aber nicht hin. Jeden Tag. Und zwischendrin auch noch.
Das ist schon ein Klopper, das hinzubekommen.
Ja. So, aber die Wahrheit zu sehen, dass da nichts hinzubekommen ist.
Das ist auch ein Klopper.
Ja, wiederum einerseits und andererseits wirst du wieder zu dem Schluss kommen können, dass es eine Entlastung ist. Dass die Schlussfolgerung die sein kann, etwas, was nicht machbar ist, sollte ich von mir nicht verlangen. Ich kann keinen 10 Kilometer breiten Abgrund durch einen Sprung mit 10 Meter Anlauf statt 5 Meter Anlauf. Schaffe ich nie. Sollte ich das von mir verlangen und darüber frustriert sein für das, was absolut nicht machbar ist? Das versteht auch der Verstand irgendwann und hört dann damit auf. Und trotzdem wird ein persönliches System immer in etwas investieren, was ihm etwas verspricht. Und da muss einfach das Versprechen so sein, dass die Faszination an dem, was das Versprechen realisiert, so groß ist, dass nichts anderes mehr geht als das. Aber das ist nicht deins, das musst du nicht machen. Du kannst lediglich die Faszination an der Wahrheit für dich reklamieren, als das Sehen, aber nicht als das Umsetzen davon. Wir denken wieder, wie immer, wenn sich etwas verändern kann, dann muss sich das verändern oder dann muss etwas gemacht werden, damit sich was verändern kann. Und das Spannende ist in Bezug auf unsere wahre Identität, da muss nichts gemacht werden. Aber es muss ganz viel gemacht werden, wenn da zu viel die Idee da ist, dass was gemacht werden muss, beziehungsweise dauernd was gemacht wurde schon, was diese Idee hervorgerufen hat, dass man im Gefängnis ist. Und dass das gut so ist. Und Freiheit passiert durch das Nicht-mehr-Bedienen von was auch immer, diesem ganzen Marionettentanz.
Also zu dem Gefühl der Entlastung fügt sich jetzt noch so ganz subtil auch Trauer hinzu. Was ist das? Womit hat das zu tun? Dass man, ich weiß nicht, ist das das Sehen davon, dass quasi alles, was gelebt wurde, umsonst?
Ne? Ja, das ist, dass diese Bemühungen vergeblich sind und dass du mit der Strategie, die du hast, nicht da ankommst, wo du dachtest, dass du jetzt ankommen wirst. Das ist noch, das sind diese Überreste von Machen. Ich muss das machen, ich muss das hinbekommen.
Und man trauert darum, obwohl es.
Das dauert eine kommt. Trauer da in dem Moment, wo du sagst, ich will was erreichen und du, es klappt nicht, du kriegst es nicht hin. Mhm. Das ist eine Trauer, das ist vielleicht auch noch eine Beschwerde, je nachdem, an welche Instanz auch immer, ob es an dich ist oder an irgendwas scheinbar Übergeordnetes. Oder sei es nur als Bewusstsein, als Faktor, der ja alles managt. Gehört dazu. Abschied von der falschen Strategie.
Schräg, dass das weh tut.
Ja.
Obwohl es ja sowieso die ganze Zeit weh tut. Also man hat ja nichts von der Struktur. Nichts, was einen wirklich nährt.
Nein, aber es ist gut zu sehen, dass diese Struktur auch dazu führt, dass es nicht nur kein Resultat gibt, sondern auch noch wehtut. Mhm. Bevor man nicht auf dem Scheiterhaufen sitzt oder steht, merkt man nicht, dass man in Flammen steht. Wissen, dass das, was die Verhinderung ist für Freiheit, ist das Festhalten an Aspekten, die die persönlichen Tendenzen sind. Und die an denen hält man ja fest, wenn man sich damit dadurch definiert. Warum hält man fest? Weil man sich davon etwas verspricht. Und wenn da jahrzehntelang da hinein investiert wurde und dann gesehen wird, das war alles vergeblich, ist schon mal Trauer angebracht und auch Verzweiflung. Manche verstehen nicht, dass in der Öffnung in sich selbst es zum Teil wichtiger ist, verzweifelt und traurig zu sein, als zu denken, man muss dauernd jetzt gut drauf sein.
Hm. Schon ein radikaler Abschied irgendwo.
Ja. Ich meine, der Sog ist so stark zu denken, dass man ein Mensch ist, der man nicht ist. Also als eine Persönlichkeit hier aufzutauchen, die in der Illusion alles für wahr hält und sich selbst auch für wahr hält und alles, was an schrägen Tendenzen in einem selbst läuft, für wahr hält. Und die gesamte Menschheit macht das eigentlich bis auf wenige Ausnahmen genauso und hält dich da drin auch noch natürlich durch die Aspekte des Unbewussten und Unterbewussten.
Ja, du hast ja mal gesagt, das ist ein Mammutwerk, da auszusteigen.
Ja. Die Mammuts sind ausgestorben. Hm.
Verwirklicht.
Wir züchten hier neu.
Genau. Extrahieren die DNA aus dem Universum.
Mit Dinkelpizza und Schokomus.
Und Renekloden. Kleinkörtchen. Ja, vielleicht sollten wir uns mehr darauf verlagern. Oder verlegen eine Konditorei. ins Leben zu rufen. Ich mache den Vorkost.
Meinst du, das wäre weniger frustrierend?
Ja, das dann geschieht auch mal was Praktisches. Ja. Nein, das ist natürlich alles nach demselben Prinzip. Und man kann sich in allem, was auch immer das ist, selbst, wir haben ja mit auch davon gesprochen, in Zentren oder wo man sich als Gruppierung zusammentut. Auch das sind alles Kochherde sozusagen für die Persönlichkeit und ist auch nicht garantiert, dass dadurch mehr Freiheit ist als in sich selbst allein. Aber vieles ist dafür da, dass man sieht, auch das dient nicht dafür. Also dass man auch das sieht und die Illusion begräbt. Sondern dass das einfach ein Feld ist, in dem man deutlicher seine Tendenzen sieht und damit mehr konfrontiert ist, hinschauen zu müssen. Weil man nicht mehr wegschauen kann. Das nur für den Fall, für die, die denken, dass sie ihrer Realität oder sich selbst entkommen können, indem sie in so einer Gruppierung sind. Aber dem einen oder anderen mag es gelingen. Ja, das sind wir durch, oder?
Ja, danke.
Licht am Tunnel, oder? Nur noch Tunnel.
Gute Frage.
Also wenn Freiheit ansteht, das sind ja immer nur Tests hier. Dann geht der Zug weiter. So ist es einfach. Da kann man sagen, was man will. Also man kann sagen, was man will in Bezug auf Abschreckung. Das ist ja alles nur eine Taktik, ein Test. Ja. Gehst du dafür oder gehst du nicht? Und sagt man mal so ein paar Dinge, die total abtörend sind. Und dann erweist sich, ob man wirklich dafür geht.
Also richtig abtörend finde ich es nicht. Eigentlich eher andersrum. Also wie gesagt, das, was für mich irgendwo heraussticht, ist schon diese Entlastung. Ja? Aber das, was dann der Tunnel womöglich ist, ist, ja, hier gerade jetzt geht das, bin ich dafür geöffnet. Ja, aber es ist dann ein paar Tagen.
Ja, wird sich auch zeigen, dementsprechend.
Weil so eigentlich, wie gesagt, super easy. Es geht dich alles nichts an, fertig, lass die Finger davon. Einfacher geht's ja nicht.
Ja. Das ist die Basis für Verzweiflung für komplexe Systeme. Das ist einfach, oh mein Gott, wo bleibe ich da mit meinem ganzen Tamtam? Ja. Gut.
Dankeschön.
Ja, gerne.
Ich spüre, also jetzt war ich ganz wach gewesen und im Hintergrund aber ab und an ist zu spüren, wie wirklich die Augen, wenn die schon wieder so wegdrehen wollen. Ah, ich spüre es richtig in den Augen, das ist ganz komisch.
Ja, das ist ja auch der Faktor, den man es von außen am leichtesten sieht. Mhm. Außer man schnarcht schon im Gehen. Das ist natürlich deutlich genau. Aber das ist das, wo man es am leichtesten sehen kann. wem man Müll ist oder nicht. Ja, eindeutiges Indiz dafür, dass dein System viel Ruhe braucht.
Also geht es da wirklich um Müdigkeit oder um das einfach das, diese persönliche Tamtam da mich wegziehen will, oder? Aus der Wachheit.
Das Resultat von was auch immer es ist, was in dir passiert, ist Müdigkeit.
Ja.
So. Wissen wir es genau? Schwierig, das kannst du nur dann für dich sehen, wenn du da auch thematisch damit befasst bist. Also dich wirklich irgendwas so beschäftigt, dass dich das dann auslaugt. Also es ist ja immer so, dass alles, was außerhalb von uns ist und wir uns zu sehr damit beschäftigen, uns auslaugt.
Das ist eine ganze Menge.
Ja, gut, ja, dann ist es nicht verwunderlich, dass sich dein System dann diese Ruhe gönnt. Ja, und es gibt immer Phasen, wo dann zusätzlich zu dem, was man beruflich und auch tagsüber macht, noch eben die persönlichen Anteile dazu kommen, die einfach jetzt dran sind, in die Oberfläche kommen und dich beschäftigen, beziehungsweise einfach als energetische Qualität versuchen, aus dem System zu kommen und das einfach dann viel ist, einfach zu viel ist. Solche Phasen hat jeder mal. Aber wenn es dauerhaft ist, dann muss man schon mal wirklich schauen. Anders gesagt, die Ursache dafür findet sich natürlich leichter, wenn es gelingt, mehr präsent zu sein. Dann erst merkst du ja, was dich jeweils auslaugt oder so beansprucht, dass es dann dazu kommt, dass so eine starke Müdigkeit ist. Also ich meine, uns geht es ja hier um das Wachsein. Und das Wachsein liefert uns alles, was wir brauchen, um wach zu bleiben. Das ist ja das Faszinierende. Also wenn du noch die Tendenz hast, sehr viel im Schlafzustand zu sein tagsüber, entgeht dir natürlich das Wesentliche. Also die Kriterien dann, wann es für ein System zu viel ist oder nicht, die registrierst du dann gar nicht. Also das heißt, zu schauen, wach zu sein, in welchen Dingen du dich beschäftigst, was dich in Klarheit, Wachheit bringt und was es ist, was dich in so ein Funktionieren gehen lässt, weil das alles andere zu anstrengend ist, weil du dich einfach von dem lösen willst, was dir nicht gefällt. Wir sind ja ein kostenloses Selbststudium. Wir müssen uns nichts dafür bezahlen, aber eigentlich müssten wir ja. Und das Gewahrsein jede Menge jeden Monat überweisen. Ja, um es zu schätzen.
Das Wachsein ist ja dasselbe wie bei sich sein.
Ja.
In Kontakt mit sich sein.
Ja.
Das bezieht sich ja nicht nur auf fokussiert zu sein auf das, was ich bin, sondern tatsächlich auf das Relative, im relativen Wach zu sein.
Ja, was aber wirklich nur dann geht, wenn du fokussiert bist auf dich. Weil besser funktionieren heißt noch lange nicht, wirklich wach zu sein. Weil jeglicher Bezug aus der persönlichen Perspektive ist nun mal einfach schlafen. Gehört zum Tiefschlaf dazu. Also Tiefschlaf, während man hier wach ist, schläft tief, ist eigentlich nicht wirklich präsent. Wir machen dir jetzt nicht weiter, wir wollen dich auch nicht frustrieren. Der Motto ist wieder was Unerreichbares.
Doch, noch mal kurz die Nachfrage. Ich habe mich jetzt eben doch recht nah bei mir gefühlt. Siehst du das auch so?
Ja, es war in unserem Kontakt so.
Du unterscheidest ja Aufwachen von Verwirklichen.
Ja.
Und da denke ich gerade nochmal an eine Teilnehmerin vom Sommerretreat, die dann an einer Stelle gesagt hat, wow, sie hat jetzt wirklich das Gefühl, dass sich dabei etwas auflöst, so dieses Ich, und hat aber gleichzeitig so eine Angst davor, dass sie das gar nicht verfolgen konnte sozusagen. Und da war die Enttäuschung in dem Moment groß. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Aber was meinst du mit verfolgen konnte? Das konnte ich nicht ganz nachvollziehen.
Ja, ich hatte so das Gefühl, dass ich in dem Moment, als sie das so aussprach, dass sie da bewusst wurde, ja genau, darum ging es ja eigentlich. Also wenn sie da reingesprungen wäre sozusagen, dann wäre ja was passiert, in Anführungszeichen. Und dann hätte sie, aber sie konnte es nicht, sie hatte Angst davor.
Ja, wir haben ja da, oder wie ich dann festgestellt, dass sie nicht Angst davor hatte, sondern danach. Und dass sie für sich selbst sehr entgrenzt gesehen hat. Die hat später auch, erst vor kurzem jetzt interessanterweise, hat sie die Meditation bestellt davon. Weil das ja durch die Meditation ausgelöst wurde in ihr.
Ja.
Also durch die geführte Meditation, um das zu differenzieren. Und da bestand gar nicht die Möglichkeit, irgendwo reinzuspringen. Nur war dann natürlich die Sehnsucht sehr groß danach. Und dann kam, als der Verstand dann wieder Hallo gesagt hat, natürlich kam die Angst auf, davor sich darin zu verlieren.
Wir sprechen ja gerade auch von so Frustration. Deswegen würde ich gerne noch so eine Prozentzahl von dir wissen. So aufwachen. Das passiert, glaube ich, ziemlich vielen Leuten, dass sie einfach so einen Einblick in bestimmte Sachen bekommen, aber das hat nicht halten können. Wie ist denn da der Prozentsatz?
Es passiert sehr wenigen, weil die, von denen man sagt, dass es bei denen passiert, einfach nur in tiefer Stille sind, aber noch lange nicht wirklich einen Moment erlebt haben, wo das Ich einfach nicht wirklich präsent war. Also das ist möglich, dass man in einer recht tiefen Stille ist und dann Einblick haben kann, ohne dass eine Abwesenheit von Ich aufgetaucht wäre. Und dann aufwachen heißt eigentlich, dass für dich klar gesehen wird, ich bin kein Ich. Das ist zwar nicht ganz weg, aber es ist so zur Seite getreten, dass das unübersehbar ist. Und verwirklichen heißt, dass sich das dann so umsetzt, dass es dauerhaft ist.
Also es sind schon sehr wenige, die wirklich so einen echten Einblick bekommen. Und ja. Dann sind es nochmal sehr viel weniger, die das dauerhaft festigen können.
Ja. Yes.
Ich wusste, dass deine Antwort frustrierend sein wird. Deswegen würde ich gerne so ein paar Aufbauungssachen hören und würde gerne so ein paar Sachen in den Raum werfen, wo ich gerne mal wissen würde, wie ist das wirklich?
Okay.
Also zum Beispiel, ich verbinde halt mit Erleuchtung oder Verwirklichung zum Beispiel Gedankenfreiheit. Wie ist das wirklich?
Ja, weitestgehend. Das heißt nicht, dass nie mehr Gedanken auftauchen, sondern es werden immer wieder welche auftauchen, aber das ist selten der Fall und manche sind dann auch wertvoll, weil sie dir sagen, binde deine Schuhe zu und so weiter, ja, wenn du sie schon trägst und solche Dinge. Aber in der Regel ist es still.
Und ist das vorher absehbar oder ist das praktisch ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo das einfach dann eintritt? Also gibt es da Vorboten oder ist das...
Ja, kann sein. Muss nicht.
Kann sein.
Es gibt keine Bedingung für Freiheit eigentlich.
Das heißt, es gibt auch Leute, die denken die ganze Zeit und dann tritt das ein und dann ist es weg.
Ja, ja, das gibt's.
Wie ist es zum Beispiel mit... Du sagst auch, dass es dann keine unbewussten Anteile mehr gibt.
Ja.
Aber das heißt ja, aber da gibt es ja auch vielleicht Gegenbeispiele, wo Leute, die sich vielleicht gar nicht so gut kennen, denen das trotzdem passiert. Nein?
Die haben diese unbewussten Anteile, die drücken sich dann dementsprechend auch aus und die müssten dann eigentlich sich dem widmen. Aber wenn es nicht passiert, können sie das nicht und dann sind die unbewussten Anteile nach wie vor da. Aber es ist nicht bei jedem so, dass es bei jedem so ist, dass die unbewussten Anteile verschwinden. Aber sie sind dann nicht mehr unbewusst. Also sie können noch da sein und sind dann bewusst. Und insofern gibt es verschiedenste Formen von Verwirklichung. Und daher weise ich ja immer auch darauf hin, dass es nicht eine einheitliche Form gibt, dass sich alles, was dann Verwirklichung nennt, auch wirklich mit anderen Formen davon identisch ist. Aber wirklich wach zu sein, wirklich frei zu sein, da gibt es eben auch Unterschiede. Es gibt Unterschiede, wo Menschen, die diese Energie haben und von Freiheit, die aber nicht unbedingt wirklich ihr Ich darin erlöst haben. Also es gibt Menschen, die haben wirklich eine sehr freischwingende Qualität von Energie, sind trotzdem noch nicht frei oder losgelöst vom Ich. Aber im Außen mag das so erscheinen, wenn man nicht dahinter schauen kann. So ist aber wirklich Verwirklichung, ist das, was vorher unbewusst war, nicht mehr unbewusst und aufgelöst. So, und es ist dann an dir oder anderen dann das zu unterscheiden, wer wo steht oder wie weit das ist mit der Verwirklichung der Freiheit. Musst du deine eigenen Erfahrungen machen mit verschiedenen Lehrern.
Ja. Kann ich da was weiter fragen?
Ja.
Wie ist es in dem Zusammenhang mit Lehrerqualität? Also verwirklichen ist eine Sache, aber dann die Qualität, anderen hilfreich zu sein in einer sehr guten Art, die ist dann wiederum noch mal weniger oder nur einen kleinen Teil dieser Menschen gegeben.
Das ist so, ja. Ja, nicht jeder ist in der Situation, dass in ihm dieser Impuls da ist, das zu lehren oder zu informieren, weiterzugeben und Unterstützung zu geben.
Und kann es sein, dass Menschen, die jetzt einen tiefen Einsicht gehabt haben, aber wo das nicht permanent das Ich-Gefühl weg ist, dass die aber zufälligerweise auch eine starke Lehrerenergie haben
und dann so als Lehrer auch erscheinen. Also und vielleicht auch gar nicht so einfach zu unterscheiden sind von anderen.
Ja, ja. Also sie sind natürlich darin zu unterscheiden, dass sie möglicherweise noch Tendenzen haben. Ja, vielleicht in der Lehrtätigkeit und so in dem offiziellen Auftreten nicht sieht, aber möglicherweise außerhalb davon.
Gehört zu einer Lehrerqualität auch Charisma oder kann ein Mensch einfach eben so starkes Charisma haben und darum von anderen als Lehrern angesehen werden, obwohl er die Lehrerqualität gar nicht hat?
Das kann sein, aber dann ist möglicherweise das Interesse an dem Lehrer nicht die Lehrerqualität, sondern eben dessen Präsenz oder andere Qualitäten. Ja, natürlich. Kann ich schaden, Charisma zu haben.
Und dann andersrum kann es sein, dass es Menschen gibt, die vollständig erwacht sind, die aber damit nur so allein ins stille Kämmerlein gehen, dass wir nie was davon erfahren und darum auch gar nicht sagen können, es gibt so und so viel oder ja.
Ja, natürlich, das ist so, dass nicht jeder eben in sich diese Energie hat, dass er das, was er für sich erkannt hat, ausdrücken will oder vermitteln will. Und oft auch mit dem Argument, es ist ohnehin für die Täuschung, warum sollte ich in der Täuschung hier noch die Täuschung verbessern oder anderen aus der Täuschung raushelfen, sie bleiben trotzdem in der Täuschung. Ja, aber ich glaube nicht, dass der Anteil so hoch ist, dass wir sagen können, da gibt es jetzt zigtausende, die jetzt da in Höhlen sitzen und vor sich hin die Wahrheit genießen und sich drüber freuen. Das nicht. Aber natürlich gibt's die auch. Also die es gibt eben auch Menschen, die wirklich da angekommen sind und für sich einfach wissen, sie gehen an einen bestimmten Ort und energetisieren den für andere. Also, dass andere dann die Möglichkeit haben, das zu genießen, wenn sie nicht mehr sind. Und ja, es gibt auch Lehrer, die die Fähigkeit haben, sich unbemerkt aufzuhalten. Dass niemand wirklich mitkriegt, in welchem Stadium sie sind. Das ist möglich, sich da energetisch abzuschotten. Man gar keine Berührung mit anderen will. Kein Problem.
Ich erlebe so, dass bei JetzTV sich manchmal Menschen melden, wo sich dann herausstellt, dass man das Gefühl hat, da ist was passiert, was auch immer und wie weit auch immer, und es ist auch sehr frisch. Und es stößt dann aber auch relativ viel Interesse, weil die Menschen anscheinend das gerne hören, wenn da frisch was passiert ist, die Berichte davon oder so.
Ja.
Aber ich frage mich manchmal, ob das einen Sinn hat, ob man nicht diese Menschen nicht lieber warten sollten oder ich warten sollte, die zu veröffentlichen, dass sich das mal gesetzt hat. Und
wäre prinzipiell gut, weil die Branche hat ja nicht wirklich nur einen guten Ruf, weil ich immer wieder höre, da gibt es so viele Unerwachte und die dann als Erwachte erscheinen. Also, dass das nicht so gut ist, grundsätzlich, und man sollte eigentlich nur das lehren, was man wirklich ist. Das heißt immer, dass man auch, wenn man diese Erfahrung für sich gemacht hat oder dieses Aufwachen passiert, ist ja nicht wirklich eine Erfahrung, sondern ein Umsturz, ein innerer Umsturz oder eine Erkenntnis, dass man dann zu dem Punkt kommt, wo man der Ausdruck ist, der man ist. Und das heißt, das muss erstmal sacken und das muss integriert sein und dann gilt es überhaupt erstmal zu schauen, was ist Sache. Und wenn man dann zu früh losstürzt, ist man einfach noch unfertig. Das ist nicht gut.
Ja, dann passiert ja auch ein Lernen auch für denjenigen, ne? Oder?
Ja, das ist wahr. Und natürlich ist immer alles, was passiert, nicht anders möglich als das, was gerade passiert. Mhm. Also, die Frage ist, kann man da was falsch machen? Aus der Perspektive.
Aus der Perspektive eigentlich nicht, aber ja.
Trotzdem schaut man dann für sich und du ja auch. Schaust auch. Und es gibt ja auch Lehrer, die von sich behaupten, besonders einen, ich will keinen Namen nennen, wo das Usus ist, dass wenn dann ein paar Leute sagen, wow, ich habe jetzt eine tiefe Erfahrung gemacht und ich war so entgrenzt und so weiter, und dann heißt es, okay, Stempel drauf, aufgewacht. Und so, das ist natürlich abträglich. Das ist wirklich ein Verwässern von der Wahrheit. Und sehr schade. Und es ist auch eine Täuschung oder auch eine Enttäuschung für die Menschen, die ja nicht wirklich erwacht sind und dann immer sehen, sie sind noch im selben Dilemma. Hatten sie eine gute Erfahrung, sie sind aber noch im Dilemma. So, und dann sagt man ihnen, du musst jetzt nichts mehr machen, du bist es schon. Wow. Ja, wenn das das Resultat ist. Aber letzten Endes holt das einen immer ein. Und dann sieht man, dass es das noch nicht ist. Wie überall ist einfach zu viel das Thema Minderwert als sich dann etwas darstellen, was nicht minderwertig ist. In dieser Gesellschaft natürlich stark der Fall. Und dann gibt man etwas vor, was nicht ist. Und manchmal weiß man es nicht. Und wenn man dann dazu animiert wird, das als das zu betrachten, was es nicht ist, dann wird es schwierig. Warst du durch mit deinen Fragen?
Ja.
Okay. Ramana hat ja auch erst einige Jahre zurückgezogen gelebt, bevor er gelehrt hat. Nach seiner Erfahrung.
Ich weiß gar nicht, ob man bei ihm wirklich sagen kann, dass er gelehrt hat, aber und dass er sich auch zurückgezogen hat, um zu lehren, sehe ich ganz sicher auch nicht, aber das hast du auch nicht gesagt. Ja. Weil er hat ja von sich aus gesagt, dass sich an seinem Zustand in dem Moment, wo er erkannt hat, wer er ist, niemals etwas geändert hat. Also es ist nicht so gewesen, dass er dann hätte sagen können oder gesagt hat, jetzt nachdem ich dann so viel Zeit da gesessen habe, bin ich jetzt endlich da angekommen, dass ich sagen kann, ich lehre jetzt. Das kann man nicht anwenden da. Und es ist auch nicht, dass er jetzt sich dahingesetzt hat und meditiert hat, sondern das hat ihn einfach in diese Stille, in diese Qualität gezogen, um letzten Endes in seinem Ausdruck, der ein ganz besonders kraftvoller ist, in voller Blüte sein zu können. Aber das ist ohne Absicht geschehen. Und was hat er dann gelehrt? Er hat dann mal ein bisschen was auf den Zettel geschrieben, wenn in der Phase, wo er noch geschwiegen hat. Und danach hat er natürlich sich auch mit Literatur beschäftigt und wollte natürlich, oder hat dann sich darin bestätigt gesehen, in dem, was seine Erkenntnis war, seine Verwirklichung war. Hat er in der Literatur wiedergefunden. Und ja, daraus entstehen natürlich auch einige Dinge, die er gelehrt hat, die mit der Literatur oder der Überlieferung zusammenhängen, die aber auch nicht wahr sind. Aber das ist nur am Rande. Das ist, wenn man sich eben damit beschäftigt und sieht analog dazu, genau das kann ich mir vorstellen. Aber es ist immer noch wichtig, seinen eigenen Standpunkt zu haben und auch all das, was man hört und liest, zu reflektieren und selber für sich herauszufinden, was die Wahrheit ist. Und ja, dann hat er ja ganz vieles, er hat ja dann ganz viele Songs geschrieben. Texte geschrieben zu dem, was dann seine Schüler immer zitiert haben, mehrmals in der Woche. Und kannte sich wirklich, wirklich gut aus. Also bei ihm war das Interesse dann, das zu wissen. Und weiß nicht, ob das Interesse von ihm das war, Fragen zu beantworten, das glaube ich nicht. Aber es ist einfach in der Beschäftigung mit der Wahrheit, wenn die für dich so wertvoll ist. Und das, was du für dich erlebt hast, das wirklich in der Tiefe auch zu verstehen. Aber das ist auch nicht für jeden so. Das ist nicht für jeden so. Also es ist ganz wichtig zu wissen, jeder ist ein ganz spezifischer Ausdruck von dem Ende von Gefangenschaft, sagen wir es mal so. und nicht vergleichbar. Also niemand ist mit irgendjemand anderem wirklich vergleichbar.
Und dann ging mir noch durch den Kopf auch Anschluss zu Bichas Fragen, wenn man so schaut um Meister drumherum, die Schüler oder bei Jesus die 12 Jünger, wie viele davon dann wirklich verwirklicht sind. Also bei Ramana gibt es ja einige Geschichten von einigen, die dann wirklich auch.
Also auch keine gigantische Zahl, sodass man da wirklich erschrecken muss. Ja. Lauter Weisheit.
Ja, bei manchen weiß man es nicht so genau. Es klingt so, aber man weiß dann nicht, ob sie es gehalten hat oder nicht. Mhm. So. Ja. Bei Jesus von den 12 Jüngern weiß man jetzt auch nicht wirklich.
Die waren halt sehr viel jünger.
Die sind ja hier auch so ungefähr.
Weiß man auch nicht, nein. Aber ein paar haben schon tief ins Glas geschaut, das kann man schon nachvollziehen. Ja, ja, auch nicht zu seinen Lebzeiten. Das, und danach hat auch eigentlich niemand wirklich gesagt, dass er jetzt die Wahrheit erkannt hat. Das ist zumindest nicht bekannt.
Bei Buddha? Was mit da?
Ja, nach seinem Tod. Und dann, wie viel hat er denn? 4 oder 7? 7 Schüler hat er, glaube ich. Okay. Einer davon war ja sein Neffe oder Cousin.
Mehr nicht?
Nee.
Wir sind ja sogar ein bisschen mehr.
Ja, zwischendurch auch noch mal mehr als ein bisschen mehr. Ja. Es sagt nichts aus über die Freiheit, wie viele Menschen Interesse dran haben. Sagt gar nichts aus.
Und für jeden ist es doch irgendwie, als wenn man unbekanntes Land betritt.
Natürlich.
Also egal, wenn man jetzt wüsste, 10.000 waren schon oder so und so, dann können das zwar irgendwie kleine, also Lichter sein, die einem sagen, okay, das ist möglich, aber wie das dann sich für einen selbst anfühlt, kann man da nicht herleiten.
Nein, man kann gar nichts in Bezug auf Erfahrungen von anderen herleiten, weil man sie immer interpretiert, wenn man sie hört.
Ja.
Und dann kann man versuchen, sie nachzuvollziehen, was da Sinn macht in Bezug auf bestimmten Wirklichkeiten oder Methoden, um sich dem zu öffnen, was man ist. Und da macht jeder eine andere Erfahrung. Sehe ich ja, wenn wir eine Meditation machen, ist jeder irgendwo anders. Und du beziehst dich jetzt darauf, dass so viele Fragen dazu sind, die darauf hindeuten, dass man versuchen will, vorher schon die Kenntnis zu haben, wie es dann für einen sein wird.
Ja, ich weiß gar nicht, wo die Fragen so richtig hinzielten. Habe ich mich gefragt, wohin könnte das jetzt führen? Und na klar sind alle Fragen ja letztendlich, wann passiert es für mich? Und was sind noch Hinderungsgründe? Ist es für mich möglich?
Ja.
So, und wenn jetzt gesagt wurde, es ist nur für so und so viele Leute passiert, dann ist es natürlich ein frustrierende Antwort zu hören, es sind nur so und so viele Leute aus dem Gefängnis entkommen.
Ja, das Gute ist, dass die Persönlichkeit auch in der Lage ist, darüber hinwegzusehen, indem sie natürlich sagt, okay, die Nichtfreiheit betrifft vor allem die anderen und die anderen sind eigentlich nicht fähig, sich dem so zu widmen, wie ich das kann. Also das Prinzip der Anmaßung ist da
Ja, aber da hat ja Da hat ja Goethe auch gesagt, niemand ist wirklich so komplett gefangen, der wirklich glaubt, dass er frei ist. So ähnlich. Also wer fälschlich glaubt, dass er frei ist, ist wirklich in tiefer Gefangenschaft. Ähnlich, so hat es gesagt.
Okay. Ja, ich meine, wenn da jemand ist, der glaubt, dass er frei ist, ist er sehr gefangen.
Ja.
Das ist klar. Aber das wird nicht Goethes Erkenntnis sein, dass da niemand ist. Glaube ich jedenfalls nicht. Also im Faust habe ich es nicht gefunden.
Ich weiß nicht, was steht, aber es ist irgendwie so ein Xenia oder was auch immer, was man findet von ihm. Dann habe ich gedacht, okay, wenn das jetzt nicht möglich ist, dann genieße ich einfach die Reise. Also
ja.
Gilt einfach das olympische Motto.
Dabei sein ist alles.
Dabei sein und nirgendwo hinkommen.
Wenn man sowieso nirgendwo hinkommt, dann.
Dann sollte man schon reisen. Ne? Ja, das sage ich ja immer wieder, dass das so wertvoll ist, dass man wirklich einen Plan hat, also eine Art von Öffnung, die dir signalisiert. Das an sich ist schon Qualität. Sodass die Reise also nicht beschwerlich ist von vornherein. Denn die trittst du ja nicht an. Aber sich auch einer zu befinden, die keine wirklich ist, sondern ein immer wieder Eintauchen in das, was in dir diese Begeisterung an dir selbst auslöst, das ist schon wahnsinnig viel. Wer lebt schon in dieser Qualität? Und daher ist es so wichtig für sich zu schauen, so was lebe ich, wie lebe ich das und schaffe ich das, dass ich eingetaucht bin in das und aus diesem Eintauchen heraus alles Mögliche machen. Was schon so klingt, als wäre es Verwirklichung, ist ja auch. Aber es geht vorher schon, sich für die Wahrheit zu begeistern. Und die Begeisterung findet nur dann statt, wenn die Öffnung in die Wahrheit in dir ein Resultat hervorbringt. Also das totale Okay, das totale Ja. Fasziniert zu sein davon und eben immer darin zu ruhen oder dich als das zu sehen. Das ist die beste Strategie. Um die geht es eigentlich. Und dafür muss man leider ein bisschen wissen, wie ist man gestrickt und was ist es, welche Form von Öffnung in mir ist es, die mir entspricht und die mich selbst in mir selbst hervorruft. Das wäre die optimale Strategie. Und dann fallen die ganzen Fragen, wie wird es denn dann irgendwann mal? Und all das, das fällt alles weg. Also schau, was es ist, was dich tief ergreift, was mit dir selbst zu tun hat und nicht mit irgendwelchen äußeren Faktoren, die auch eine Hilfe sein können, Kontakt zur Begeisterungsfähigkeit zu bekommen. Aber was wirklich zählt, ist die Begeisterung für sich, an sich, in sich selbst. Das hat Wirkung. Ja, poppt kein Fuß drauf. Na, er kann zwischendurch schon noch auftauchen. Um ehrlich zu sein, aber recht wenig.
Ja, ich muss sagen, wenn du sagst, Begeisterung für die Wahrheit, ich bin ja, ich meine, durch diese ganze Zeit, bin ich ja häufig mit dieser, sagen wir, Unwahrheit oder konfrontiert, die einfach jetzt so herumgeht in dieser Zeit. Und ja, beschäftige mich ja da viel mit und sage, das kann alles nicht, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und das ist so ein bisschen dieses Neti-Neti-Prinzip. Aber es ist natürlich auch irgendwie, versteige mich da irgendwie auch drin und aber.
Was ist nicht das Neti-Neti-Prinzip, wenn ich das so sehe, wenn du nur sagst, das lehne ich ab, du müsstest als Neti-Neti müsstest du die Einstellung haben, das ist nicht die Wahrheit und das ist nicht die Wahrheit und das ist nicht real und das ist nicht real. Und du gehst in die Ablehnung davon und sagst, das ist Neti-Neti, das hat damit nichts zu tun.
Na gut, okay, dann sage ich einfach mal, ich bin in der Ablehnung.
Ja.
merke dann irgendwann, dass ich in der Ablehnung bin und bin dann frustriert darüber, dass es, naja, irgendwie ausweglos ist. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass der Kritiker, der ich bin, dass der nicht erlöst werden kann. Beim letzten Mal gesagt. Und dann ist es irgendwie so, dass dann aus der Frustration so eine Erleichterung dann hervorsteigt. Und das ist wieder so ein, ja, irgendwie ein Lift. Ja, weil ich merke, okay, es hat alles keinen Sinn, und dann kehre ich sozusagen auf den Boden zurück, und das spült mich dann irgendwie wieder hoch, muss ich einfach sagen.
Das ist schade. Also du brauchst den Frust und die Verzweiflung, dass irgendwas nicht funktioniert mit anderen Worten, und das ist für dich dann erhebend. So wie du es ausdrückst.
Ja, das ist auch manchmal so, ja, stimmt. Und das ist bei mir wirklich ein ganz tiefes Muster, würde ich sagen. Also das war früher, dass ich so, weiß ich, von außen kann ich nicht sagen, ob ich das depressiv nennen würde, aber melancholisch war ich auf jeden Fall. Und als diese Melancholie, so als ich so in dieser Tiefe war, dann tauchte auf einmal diese Freude auf, dass ich diese Melancholie oder was auch immer spüren konnte. So, und das ist jetzt teilweise auch noch der Fall, ja.
Das heißt, sehenden Auges in den Abgrund.
Ja,
und dann, wenn du im Abgrund bist, gibt es für dich von da aus keinen Abgrund mehr.
Dann gibt es keinen Abgrund mehr. Nee, dann gibt es keinen Abgrund mehr, und dann ist es alles wieder gut, ja. Dann ist es.
Ja. Das Dumme ist, dann daraus wieder aufzusteigen, um das Spiel dann zu wiederholen.
Ja, und da ist ja irgendwie so im Hintergrund die Vorstellung, dass man dann einmal so tief sinkt und dann aufsteigt, und dass es dann keine Rückkehr mehr in dieses nach unten gibt.
Ja, das ist das Prinzip Hoffnung. Also das heißt, sich an etwas Unerfüllbares zu klammern. Das heißt Hoffnung.
Ja.
Aber es ist gut zu wissen, bevor man sich in den Abgrund begibt, dass man schon im Abgrund ist. Und dass man nicht einzelne Aspekte dieser Illusion, die sich die Welt nennt, herausgreifen muss, um dann insgesamt festzustellen, dass da nichts zu holen ist. Sondern das Ganze als Illusion zu sehen und zu sehen, dass man die nicht erlösen muss, sondern dass da niemand ist, der erlöst werden muss. Und du sagtest vorhin, da gibt es keine Möglichkeit, den Kritiker zu erlösen. Das ist wahr. Aber es gibt die Möglichkeit, ihn komplett als nicht existent zu sehen. Und das ist die Erlösung des Kritikers. Mhm. Dass in der Idee von Kontrolle und diese Rolle zu spielen, kritisch sein zu können und alles zu verneinen, da ja niemand ist, der das wirklich tut, sondern dass es einfach ein automatischer Vorgang ist. So, und wo haben wir dann den Kritiker, den wir wegbekommen müssen, wenn ja keiner da ist? Und das ist das Durchschauen der Illusion. Zu sehen, da ist niemand, der ein Problem darstellt. Und dieser sogenannte Jemand ist diese Ich-Identität, diese falsche Identität, die man zu sein glaubt, in der man sich dann als Kritiker sieht und wiederfindet und dann das Gefühl hat, mit dem wird es niemals hinzukriegen sein, den müssen wir auflösen. Und den hat es niemals gegeben.
Okay.
So, da für den gibt es auch keine Freiheit und für keine scheinbar individuelle Qualität gibt es irgendeine Form von Freiheit. Und Freiheit bedeutet, dass eben dieser Faktor nicht mehr ist und, oder als nicht existent beschaut wird, von dem vorher gedacht wurde, dass er existiert.
Dieser Kritiker, ich meine, wir haben gesagt, das System läuft einfach ab, aber ich habe diesem Kritiker so viele Labels aufgepappt. Ja, der darf nicht sein, dann ist der vielleicht doch gut, dann ist er vielleicht doch schlecht, dann ist er dies, dann ist er das, ja. Es ist dann so irgendwie, als wenn man an so ein, früher hat man ja so Luftballons dann, so Luftballons aufgeblasen und die mit Zeitungspapier beklebt. Also hat man in der Grundschule, glaube ich, gemacht und hat dann irgendwas drauf gemalt. Ich weiß es gar nicht mehr, warum es mir jetzt einfällt. Aber dieser Kritiker war nicht mehr zu sehen, der Luftballon war nicht mehr zu sehen, aber diese ganzen Labels, die ich draufgeklebt habe. Und dann habe ich gedacht, okay, die Labels, das ist das. So, und jetzt geht es einfach darum, diesen Luftballon, die Luft, die es nicht hat, die der Luftballon nicht hat, eigentlich abzulassen. Oder nicht?
Also am besten gar nicht erst aufblasen, aber das geht natürlich nicht, weil ein Ich-Idee ist immer ein aufgeblasenes Ich. Und entsteht durch die einzelnen Aspekte von Labels. Es ist nicht so, dass der Kritiker erst da ist, sondern dass die Labels auftauchen, die dann verdeutlichen, da gibt es so etwas wie einen Kritiker, also ein großes Nein in mir. Das ist ja, was ein Kritiker ist. Das ist ein großes Nein.
Okay, also das heißt, durch die Bewertung dieses Kritikers entsteht dieser Kritiker, die Form des Kritikers erst?
Durch Bewertung dessen, wie die Welt in ihren Erscheinungen, mit denen du in Kontakt bist, auf dich einwirkt. Mhm. Entsteht dann ein Nein. Mhm. Und das ist dann der Anfang der Kritik an vielen anderen Neins. Okay. Oder die für dich ein No-Go sind. Ganz simpel gesagt, ist die Idee eines Kritikers eine Form von Kompensation von Minderwert.
Ja.
Denn wenn man kritisiert, dann weiß man es ja besser und dann ist man besser aus seiner Sicht.
Ja.
Aber das heißt immer nur, versuchen besser zu sein bedeutet, dass man der Ansicht ist, dass man eben genau das Gegenteil ist. Nicht besser, sondern minderwertig und versucht es damit zu kaschieren. Das ist eine Facette davon. Die andere wäre dann Opfer. Mhm. Grob gesagt. Aber es gibt natürlich noch einige andere, die auf der scheinbaren Habenseite sind. Also Bundeskanzler zu werden zum Beispiel oder Papst und solche Dinge.
Diese Form habe ich glücklicherweise noch nicht erreicht.
Ja, es ist also noch Aussicht da.
Auf eine Erlösung.
Nein. Das nicht auch noch transzendieren zu müssen. Also diesen Ballast. Von Kompensation. Das ist ja nichts anderes als das.
Ja.
Osho hat dazu gesagt, dass die Politiker die unfähigsten Menschen sind. Die am meisten unfähig sind. Also ungeeignet für ihren Job. Könnte sein, dass das jetzt irgendjemand rausschneidet lassen.
Ich will da keine Kritik üben, aber geht ja nur um mich und nicht um jemand anders.
Wie hat Osho das begründet? Oder hat er das überhaupt begründet? War ja mal interessant.
Naja, der Gipfel der Ignoranz vom Menschsein gipfelt in den Politikern. Mhm. nicht mehr, nicht weniger als das.
War das immer schon so?
Überprüfst du dich nach? Naja, ich meine...
Jetzt kann man es ja irgendwie nachvollziehen.
Solange es Menschen gibt und die Idee, jemand zu sein, gibt es das doch immer schon.
Mhm. Ja, ja.
Es ist immer schon der Versuch, andere zu dominieren und sich selbst nicht als schwach zu sehen. Das ist nicht neu. War immer schon so. Okay, sind wir so weit durch oder brennt es noch irgendwo? Feuer gelöscht?
Nein.
Oh.
Also das notwendige Feuer nicht.
Gut, okay, einverstanden.
Das andere.
Dann machen wir den Sargdeckel drauf und
lassen die Seile runter.
Erstmal danke fürs Satzhaben und dann kommt die Musik. Danke dir, Vasitu, für dein unermüdliches Unterstützen der Wahrheit auf so vielen Ebenen. Toll.
Ja.
Gut, und jetzt hoffe ich, dass ich doch noch einen Song habe.